Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Global Lokal, dem Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerkes MV. Mein Name ist Keike und heute spreche ich mit Mera vom Verein Jugend spricht über echte Teilhabe, sichere Räume und Zusammenhalt und warum das für Menschen mit internationaler Geschichte in MV oft noch eine Illusion ist. Mera ist Fachpromotorin für Migration und entwicklungspolitisches Empowerment und berichtet, wie wichtig es ist, dass Menschen nicht nur last minute in Debatten einbezogen werden, um eine Perspektive abzudecken, sondern von Anfang an mitgestalten können. Ihre Arbeit zeigt, MV ist für viele junge Menschen mit internationaler Biografie zur Heimat geworden. Sie wollen bleiben, sich engagieren und das Bundesland positiv verändern. Doch Rassismus und Diskriminierung sind allgegenwärtig. Trotz Ablehnung und Unsicherheit kämpfen sie für ein Leben in Würde und für strukturellen Wandel. Ein zentrales Thema ist auch der Zusammenhang zwischen Klimakrise und Flucht. Mera erklärt, warum jeder Mensch ein Recht auf ein gutes Leben hat, egal woher jemand kommt. Und sie zieht Parallelen, wie in anderen Regionen der Welt extreme Wetterbedingungen das Überleben unmöglich machen, so verändert sich auch bei uns die Landschaft. Hitze, Trockenheit und Extremwetter machen auch hier das Leben und Arbeiten schwerer. Warum es doch noch Hoffnung gibt und was wir tun können, um Strukturen zu ändern und echte Teilhabe zu ermöglichen, erfahrt ihr in dieser Folge. Jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören. Heute bin ich wieder im Studio und zwar mit Mera. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Magst du dich erstmal kurz selbst vorstellen?
Ja, Keike, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Mera, ich bin 30 Jahre alt und wohne in Rostock und ja, bin Fachpromotorin bei Jugend spricht. Und so kam die Einladung zustande und ja, ich bin ein sehr aktiver Mensch in vielen Netzwerken und ja, mich betrifft persönlich und auch in meinem ganzen Aktivismus das Thema Migration.
Ja, ich habe dich ja schon vorgewarnt. Wir haben eine Kategorie im Podcast. Erkläre deinem 10-jährigen Ich, was du machst und warum. Und das, finde ich, passt heute auch sehr gut, weil ich kann mir vorstellen, dass viele sich vielleicht nicht so vorstellen können, was eine Fachpromotorin ist.
Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, was ich meinem 10-jährigen Ich erklären würde, wenn ich es erklären müsste, was ich gerade mache. Und da ist mir eine Person aus der Vergangenheit eingefallen, und zwar ist das Frau Mukauke. Das ist eine Person, die ist in der Migrationsberatung schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Güstrow tätig. Da bin ich aufgewachsen und sie hat uns sehr geholfen. Und mein Job ist quasi fast dasselbe, dass ich Menschen mit Migrationsgeschichte helfe, hier anzukommen, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, ja, Veranstaltungen, Aktionen mit denen zu machen und in Richtung Empowerment zu gehen, um einfach die Menschen zu stärken. Im Grunde genommen mache ich alles rund um Migration, außer halt das sehr rechtliche, also wie Aufenthaltsstatus oder andere Sachen halt, die kann ich leider nicht helfen, ich kann da nur vermitteln, aber im Grunde genommen mache ich alles, was ja so drumherum ist, alles, was so, sage ich mal, das Leben füllt. Das ist, kann von ganz kleinen Sachen sein, wie ich habe einen Spieleabend, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich brauche einen Raum, ich bin neu hier, den Menschen zu helfen oder eine ganze Veranstaltungsreihe zusammen zu machen oder eine Reise jetzt, was wir gehört haben, nach Straßburg, dass halt junge migrantische Menschen die Möglichkeit haben, einfach ja in Räume zu gehen, denen sonst ihnen ein bisschen verwehrt blieben.
Hast du noch Kontakt zu der Frau in Güstrow?
Meine Eltern, ja.
Oh,
ja, meine
süß.
Eltern haben noch, ja, sie macht das immer noch tatsächlich und das ist ganz, ganz süß, ja.
Ja, schön, dass solche Kontakte dann auch so lange halten. Ja, es gibt ja schon viele Anknüpfungspunkte, aber vielleicht sagst du noch mal kurz, was Jugend spricht ist. Wir haben sogar mal eine Folge dazu gemacht mit meinem Kollegen Arnusch, der ist ja auch immer noch beim Eine Welt Landesnetzwerk und er hat Jugend spricht damals mitgegründet. Aber bestimmt hat sich auch so einiges verändert in den letzten Jahren. Was ist denn da gerade so los?
Ja, also wie du es gesagt hast, also Arnusch ist ein Kumpel von mir und ich schätze ihn, weil er mein Vorgesetzter auch ist. Mhm. Und er und ein anderer Freund, Said, haben es tatsächlich als Initiative gegründet. Sie waren damals auch nicht so lange da und haben halt einen Empowerment-Workshop gemacht bei anderen Menschen, also Jugendliche ohne Grenzen hieß das. Und das hat sie halt einfach motiviert, selber etwas zu machen, weil es einfach nicht gab. Und ja, das Ganze ist erstmal als Initiative gestartet. Einfach, wie man es halt kennt, in Kollektiven, ne, man kommt zusammen, es ist was Migrantisches, das haben sie ja versucht aufzubauen. Und wie der Name schon sagt, es ist halt Jugendsprich, geht es halt von 14- bis 27-Jährige. Und seit 2024 ist es halt ein gemeinnütziger Verein. Ja, es ist der einzige migrantische Jugendverband in Mecklenburg-Vorpommern. Und das, was ich gerade so erklärt habe, was ich mache, ist das, was die anderen schon ein bisschen länger machen, auch gezielter. Und da geht es wirklich auch um, ja, um das Empowerment. Es geht darum, die Wünsche, Bedürfnisse und Hürden sichtbarer zu machen. Die GründerInnen sind ja von Anfang an in so vielen Netzwerken auch und haben die Themen mit eingebracht. Und ja, für sie war das immer ganz wichtig. Sie machen so ein bisschen den Weg frei und alles andere ist dann wirklich offen. Weil wir wissen es ja selber, dass sehr oft, ja, nicht nur in Strukturen, sage ich mal, die staatlich gegeben sind, sondern auch so in zivilgesellschaftlichen Strukturen, die migrantische Stimme immer ein bisschen, ich sag nicht absichtlich vergessen wird, sondern einfach ein bisschen außen vor ist und dann, wenn der Prozess zu Ende ist, mit bedacht wird erst und nicht vorab. Und das Ziel ist, dass wir nicht nur als Token, sag ich mal, irgendwo auftauchen, sondern dass die, das, was die Menschen betrifft, ist halt nur ein Unterschied, dass es auch mit rein, also dass es auch sichtbar ist, dass es wirklich nicht nur eine Teilnahme ist, sondern eine Teilhabe. Und das ist wirklich, das Schöne bei Jugendsprich ist, wir, klar, wir haben den Ober, ne, wir gucken halt, dass das halt strukturell und in allen anderen Richtungen, dass die Menschen mit eingebracht werden, aber die Inhalte dürfen unsere MitgliederInnen selber bestimmen. Also wir hatten jetzt ein Mahl mit Mia, wir haben im Ende September ein koreanisches Erntedankfest, also es sind ganz unterschiedlich. Letztens war ein Spielabend und alles, was ihnen, sage ich mal, Freude bringt und ja, uns näher an das Ziel bringt, dass die Menschen sich immer mehr trauen, nach vorne zu gehen und sichtbar zu sein, das ermöglichen wir.
Ja, dieses Thema Teilhabe, ne, und dieses Token-Sein, also die Worte kommen mir sehr bekannt vor von einer Veranstaltung, die du vor, ich glaube, 3 Wochen organisiert hast, wo du die Bedarfsanalyse vorgestellt hast mit auch sehr spannenden Ergebnissen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erklären, worum es da ging und wie es damit weitergeht.
Dazu erstmal nochmal danke, dass du dabei warst und unterstützt hast. Genau, die Bedarfsanalyse ist tatsächlich maßgeblich für die Stelle, die ich habe und auch die Idee dahinter, weil wir mussten leider ja feststellen, dass es so in der Art es noch nicht gab in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt ganz, ganz viele Umfragen und Erhebungen, alles was in Richtung Diskriminierung, Rassismus und in sehr speziellen Themen gibt, die wirklich sehr gut erforscht sind. Aber so ein Rundumpaket, was ist es denn neben Rassismus, was die Menschen beschäftigt, gab es bisher leider noch nicht. Und das Wichtigste für mich war erstmal überhaupt zu erheben, wen gibt es hier eigentlich? Wer ist hier so, wer ist hier aktiv? Wie ist man aktiv? Ist man hergezogen? Ist man hier geboren? Sind es die Eltern, die geflüchtet sind nur? Und wo ist da der Unterschied? Weil auch wenn wir natürlich als Migrantinnen wahrgenommen werden, egal wie man jetzt, sage ich mal, hier Fuß gefasst hat, gibt es doch eine Abstufung auch vor allen Dingen strukturell, wie kann man hier klarkommen, welche Räume sind für mich zugänglicher, wo habe ich, ja, wo muss ich mehr einen Antrag ausfüllen, damit ich das Gleiche machen kann wie meine Freundin, die ja geboren ist, also hier geboren ist. Und mir ging es vor allen Dingen darum, neben dem Thema des Rassismus auch, ja, darzustellen, was die Menschen betrifft, weil am Ende ist es ja, war die Bedarfsanalyse sehr hilfreich für uns und auch hat nochmal gezeigt, dass es wirklich die Wünsche und die Bedürfnisse sehr niedrigschwellig sind. Es geht hier darum, dass Mecklenburg-Vorpommern Heimat ist, dass es, dass die Menschen wegen der Natur hier sind, dass sie ihre Freundschaften, dass sie Familien gegründet haben. Und es geht darum, dass dieses Rassismus-Thema nicht immer im Vordergrund steht, sondern einfach darum, dass es Menschen einfach sind, die hier gerne leben wollen. Und leider ist das der Wunsch und der Wille, das zu machen und auch sehr, sehr viele Angebote gibt es, der ist da. Nur gibt es halt auf der anderen Seite in jeglichen Strukturen und auch, sage ich mal, was auch Gelder angeht, wirklich viele Hindernisse, das zu ermöglichen. Und bei dieser Bedarfsanalyse habe ich nicht nur junge Migrantinnen befragt, sondern auch Vereine, Initiativen, auch die Politik und ja andere Gruppierungen. Und was sehr interessant war, ja, die Antworten der jungen Migrantinnen und auch die Sicht der Vereine auf die Lage hat sich sehr geähnelt. Also man kann es, also es ist sichtbar und das ist eine positive Sache, weil sonst ja hat man es nicht so betrachtet, glaube ich, nicht mit Absicht, aber es war immer so das Gefühl, man ist ein bisschen alleine damit, aber man sieht vor allen Dingen in der Vereinslandschaft, dass das Thema sehr, sehr, ja, sehr gerne weitergeführt wird, aber auch die an Strukturen, an Barrieren, an Sprachkursen wirklich es auch hapert, dass sie den Willen haben, auch das Engagement, aber da auch wieder, ja, es Sachen gibt, die einfach nicht da vorhanden sind, die wiederum auch den jungen Migranten fehlen, wie zum Beispiel Gelder, Menschen, die es machen. Und ich habe von Fumo Kauke gesprochen, die macht das seit locker 30 Jahren und wahrscheinlich auch noch länger. Da müsste es eigentlich schon längst eine nächste Person geben, die das macht. Und das sind so die Sachen, die es einfach verhindern, weil das Schöne daran ist, auch wenn es wirklich sehr prekär ist aktuell, sind sowohl bei den Vereinen und auch bei den Jungmigranten die Stimmung und der Wille, was zu machen, immer noch vollkommen da. Auch alle, sehr, sehr viele engagiert. Und das finde ich, damit wollen wir arbeiten, wir wollen mit allem arbeiten, aber das hat nochmal ganz, ganz viel Kraft gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und damit weitermachen wollen.
Ja, total schön, das auch so zu hören. Ich ziehe mal eine Frage so ein bisschen vor, weil du es gerade schon angesprochen hast. Was sind denn so politische Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen? Also du hast jetzt ganz viel über Struktur gesprochen und dass Gelder fehlen. Wie könnte man denn dem entgegenwirken?
Wir hatten gerade einen sehr schönen Termin mit der Europaabgeordneten Sabrina Repp, die auch nochmal von der anderen Seite uns gezeigt hat, dass es relativ strukturell und auch was das angeht einfach blockiert wird. Und sie hatte da auch sehr viele gute Einblicke gegeben, was man machen könnte. Und vor allen Dingen ist auch von unserer Seite aus, wenn wir jetzt auf Richtung Landtagswahl gehen, dass wir, diese Analyse läuft noch ein bisschen, dass wir die Bedürfnisse und Forderungen an die einzelnen Parteien auch schicken werden. Weil so, wenn wir, um da in diesen Koalitionsverträgen einfach das mit einzubringen, was wir jetzt haben. Aber was definitiv geändert werden müsste, ist vor allen Dingen im politischen Raum sind zum Beispiel die Sprachkurse. Und ab B1, B2 kann man ja Ausbildung machen, was leider aber nicht ausreicht, um wirklich sich mit den Menschen auch ganz flüssig zu unterhalten und dann in diese Verständigung auch zu kommen. Man kann immer miteinander reden, ob man sich versteht am Ende, ist nochmal eine andere Sache, dass das geändert wird. Ist es wichtig, dass vor allen Dingen in den ersten Zügen, vor allem für Migrantinnen, ist es sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen hier anzukommen wegen der Bürokratie. Es wird nicht niedrigschwellig sein. Es ist sehr, sehr hart und wir merken halt vor allen Dingen Menschen, die traumatisiert sind. Sie werden nicht abgeholt, da wo sie gerade sind, wie es gefühlsmäßig geht. Es wird nicht auf die Psyche geachtet, sondern du kriegst gleich einen Antrag. Du kriegst gleich Papiere gegen den Kopf gehauen und dann bist du erstmal damit beschäftigt. Du bist erstmal beschäftigt, damit Fuß zu fassen, sicher zu werden und nimmst andere Dinge wahrscheinlich gar nicht wahr und bist so ein bisschen von der Gesellschaft, läufst so ein bisschen nebenher, weil die Person muss gerade um ihre Existenz fürchten und sich aufbauen, in die anderen leben und können sich selbst verwirklichen. Und da sehe ich die Politik definitiv in der Verantwortung, den Menschen ein würdevolles Leben zu geben. Und ja, die Menschen flüchten nicht ohne Grund und sie möchten einfach ihre Heimat hier aufbauen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass die Politik demokratische Initiativen und Projekte weiterhin unterstützt. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie, wir wollen kein Geld verdienen. Wir wollen einfach nur, dass Menschen die Möglichkeit haben, es auszuüben und auch nicht an ihre Existenz gehen, weil das Ehrenamt kann es halt nicht auf Dauer halt lösen. Das ist eine absolute psychische Belastung und es gibt so viele Menschen, die hier was machen wollen. Und es hat auch wieder gezeigt, die Analyse, es fehlt einfach an Geldern und Förderungen, dass es einfach gestärkt wird. Und da sehe ich die Politik in Verantwortung, sowie auch die Räume zu halten, zu schaffen. Ja, wir geben alles untereinander, aber ja, es ist halt, wie ich gesagt habe am Anfang, irgendwann sind uns ja auch die Hände gebunden, wenn es rechtlich einfach nicht weitergeht oder wenn eine Förderung abgeblasen wird, weil es einfach zu viele gibt. Und ich denke, dass da, ja, das ist eine Aufgabe der Politik, ist ja.
Ja, so wichtige Worte auf jeden Fall. Wir arbeiten ja auch in einem Projekt zum Thema Klimagerechtigkeit und du hast jetzt gerade auch schon das Thema Fluchtgründe angesprochen. Wie ist es denn mit dem Thema Klima und Flucht? Also momentan wird es ja noch nicht anerkannt, also dass Menschen von den Folgen der Klimakrise flüchten. Und ich weiß, dass du uns dazu ein paar Fakten mitgebracht hast.
Ja, genau. Es gibt ja das ist dann so sogenannte Klimaflüchtlinge. Ich glaube, das hat ja angefangen schon mit Wirtschaftsflüchtlinge, dass es in Frage gestellt wurde. Aber sowohl, wenn ich kein Geld verdienen kann oder wenn das Klima nicht, also wenn das Klima einfach nicht gut ist, brauche ich ja eine Veränderung und habe ein Recht auf ein gutes Leben. Ja, also es ist tatsächlich kein offiziell anerkannter Fluchtgrund, was ich sehr kritisch finde, weil wir haben vor allen Dingen, also ich bin auch mit denen, also mit Menschen aus Somalia aufgewachsen im Heim und auch hier haben wir sie in Mecklenburg-Vorpommern und wenn man darauf guckt, Somalia hat eine der größten Dürren zu kämpfen, wo ja 1,8 Millionen Menschen einfach vertrieben wohnen. Also das ist mehr als Mecklenburg-Vorpommern, das muss man sich erstmal zugute führen und das ist halt eine Sache, die so heftig ist und wir haben das hier noch nicht gespürt so komplett. Und es wird sich natürlich auch immer, also es geht ja halt immer weiter. Also ich glaube, alle wissen jetzt auch die letzten Wochen, wie heiß sie hier waren. Und dann kann man einen Vergleich natürlich zum globalen Süden machen, wie das da ist, das Leben. Wir haben hier noch ein sehr, wir können uns noch alle gut ernähren, wir können uns ja hier, wir müssen nicht vom Feld leben. Und wenn wir jetzt einfach mal auf die Länder, die im Süden sind, halt einfach achten, also wirklich auf die Subsahara und alles, die wirklich konsequent mit dem Klima, also mit dem Klima zu kämpfen haben. Und es ist eher mehr so ein Binnenlandsfluchtgrund, das ist eher da, weil natürlich, wenn das Klima hier nicht gut ist, gehe ich ein bisschen weiter so dabei. Ich möchte ja irgendwo da bleiben. Und es gab tatsächlich einen Fall 2015, da gab es den ersten Asylantrag. Der hat den Klimabezug in Neuseeland, war das. Der wurde leider Gottes abgelehnt, aber dadurch kam halt der UN-Menschenrechtsausschuss 2020, der dann entschieden hat, dass Klimafolgen einfach können das Recht auf Leben bedrohen. Und wenn wir jetzt uns auf unsere Promo stellen und auch allgemein die UN und wie das wie die Welt verbunden ist, es geht um ein nachhaltiges, würdevolles Leben für alle Menschen auf dieser Welt und Nachhaltigkeit, also ich meine, Klima ist Nachhaltigkeit, steckt drinne und ich finde diese, das Klima ist eigentlich eins der bedrohlichsten Fluchtgründe, die es gibt. Und ich finde, das wird noch viel zu sehr abgetan, also gar nicht als bedeutsam, dass es überhaupt einen Grund geben würde. Und ich finde es erschreckend, wie viele Menschen dieser Meinung sind und finde es dann wiederum sehr interessant, wenn das Wetter hier bei 38 Grad ist, wie sehr Menschen mit diesem Wetter zu kämpfen haben. Da hinterfrage ich mich beim gesunden Menschenverstand, wenn das für dich 2 Tage schlimm war, stell dir mal vor, du lebst einfach in der Sahara-Nähe und du kannst nichts anbauen, du kannst dich nicht ernähren. Und das hat einfach was mit dem Klima zu tun. Und ja, also wie gesagt, das ist halt einfach sehr, sehr schade. Und ich denke, dass das fast schon eine vermeidbare Fluchtgrund sein kann. Das kann es definitiv. Aber ich sehe es, ja, ich sehe es leider ein bisschen pessimistisch in Richtung, ja, in der Zukunft. Weil ich glaube, das wird immer mehr und mehr kommen, auch allein schon, weil Orte bombardiert werden, ja, der Boden zerstört wird und all das auch nochmal dazu kommt. Das ist nicht nur das, die Hitze, es ist ja auch nochmal, dass allgemein ja so viel Verschmutzung durch Krieg und allem kommt, dass es ja auch den Boden und auch das Klima ja komplett beeinflusst. Das ist, glaube ich, in den nächsten Jahren, vielleicht nicht in den nächsten 2 Jahren, aber schon eins der größten Gründe wird.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass du nochmal den Punkt Binnenmigration angesprochen hast, weil weltweit ist es ja so, dass die meisten Menschen innerhalb ihres Landes flüchten müssen oder in Nachbarländer flüchten. Wir haben auch mal eine richtig tolle Interviewfolge mit Lucy Atieno gemacht und sie hat über Kenia gesprochen und wie das da mit Kreismigration ist. Also, dass die Menschen wirklich durch Extremwetterereignisse immer wieder vertrieben werden von ihrem Heimatort, dann müssen sie umsiedeln und kehren dann nach ein paar Monaten wieder zurück und müssen alles wieder von vorne aufbauen, ne? Und dass das wirklich, ja, also wirklich so ein Thema ist, ne, dass die meisten, die vor der Klimakrise beziehungsweise den Folgen flüchten müssen, die schaffen es gar nicht nach Europa. Also da ist gar keine Chance, ne?
Ja, das ist absolut. Also da kann ich das halt auch aus meiner Familie sehen, die sind ja aus dem Südosten der Türkei. Die Kurden und sie haben ein Glück, ein paar Felder, aber die Hitze hat das eine Jahr das einfach unmöglich gemacht, dass sie sich ernähren konnten. Also mussten sie andere Wege finden, um sich zu ernähren und etwas zu finden. Und das ist schon sehr erschreckend, weil es mehr und mehr in die Richtung geht. Die sind halt einfach von ihren Viehherden, von den Feldern so abhängig, dass sie so ernähren sich. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal verschlimmern wird, weil auch sie müssen dann immer weiter in die Türkei, sage ich mal, flüchten. Wiederum ist es halt sehr schwer als Kurde mehr in türkische Gebiete nachher zu gehen, weil es auch mit Sicherheit zu tun hat, aber sie haben nicht die Möglichkeit und dann wäre natürlich eine Alternative Europa, die sie dann auch wieder nicht wahrnehmen können, weil ja die Gesetze ja immer verschärft werden. Aber das ist weil du ja sagst, Kenia ist es nicht mal so weit weg von uns, dass das Wetter sich so stark verändert, aber es ist halt nicht anerkannt und das ist ja das Schlimme daran, dass man das mit anderen Gründen herkommen muss und ich finde das ganz fatal, dass es nicht so benannt wird, weil da könnte man wirklich viel gemeinschaftlich in der Welt machen. Natürlich kann man in jeglichen anderen Fluchtgrund auch irgendwie vermeiden, aber ich denke beim Klima und dass wir ein gutes Wetter haben, ich glaube, da sind viele Menschen sich eher einig.
Ja, gut, dass du auch nochmal so ein persönliches Beispiel ansprichst. Ich kann mich erinnern, dass du auch mal erzählt hast, dass deine Familie so einen landwirtschaftlichen Bezug hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, dass dein Papa nur das isst, was er selber geschlachtet hat.
Ja, das stimmt tatsächlich, das stimmt. Also mein Vater ist wirklich, wirklich sehr hellsichtig, muss ich echt sagen. Also es gab ja diese ganzen Trend und sowas, dass sie alle sehr gut ernährt haben. Und ich kann das immer von meinem Vater, muss ich sagen. Mein Vater ist wirklich so eine Person, die absolut nichts verarbeitet ist. Es ist einfach nicht, es hat er noch nie, er ist wirklich auch vom Fleisch her, das ist echt nur das, was er selbst schlachtet. Alles andere möchte auch nicht, auch alles selber, was er im Garten macht, er kennt das halt, er weiß, dass es halt sehr sauber ist und es ist ihm sehr wichtig auch, weil ich muss sagen, ich habe das große Glück gehabt, dass meine Eltern wussten, okay, Ernährung hat einen ganz, ganz großen Part im Leben, dass davon steht ja so ein bisschen auch die Gesundheit, ne, ich will nicht so sagen, man isst, was man isst, das finde ich ein bisschen plump gesagt, aber ich glaube, vor allen Dingen, man nimmt ja ganz viele Informationen auf, aber man isst ja auch ganz, also man isst ja und damit nimmt man ja alles
Nährstoffe, alles auf. Ja, Energie.
Alles, genau. Und ich glaube, wenn der Boden und wenn das Klima einfach nicht passt, dann können wir uns einfach mit gewissen Sachen einfach nicht mehr ernähren und unseren Körper mit den wichtigen Nährstoffen auffüllen. Und ja, das hat er mir immer beigebracht. Also das, immer noch machen sie das tatsächlich. Sie haben immer noch ihren Garten. Klar, es hat sich ein bisschen angepasst, aber es hat sich daran gar nichts geändert, aber natürlich dadurch, dass auch ein, zwei Sachen da nicht mehr gehen, merkt man schon, okay, da muss er sich ein bisschen anpassen und das tut ihm echt weh bei seiner Überzeugungskraft und auch das, was er wirklich braucht, dass er weiß, dass er vital sein kann, ist für ihn, ja, das ist maßgeblich, dass das, was er isst, selber irgendwie anbaut oder selbst schlachtet oder alles. Ja, und ich hoffe, dass meine Eltern, also auch wenn ich Veganerin bin, für meine Eltern ist das okay, sie sind gut ernährt, wünsche ich mir, dass es für sie weiterhin möglich ist, dass sie nicht auf andere Dinge nachher umswitchen müssen, die nachher die Gesundheit natürlich gefährdet.
Ja, die beiden hören sich auf jeden Fall nach tollen Vorbildern an.
Ja, natürlich, meine Eltern sind tolle Vorbilder.
Das musst du jetzt sagen.
Na, selbstverständlich.
Ja, okay, wo wir jetzt schon so ein bisschen ins Positive gehen, sag ich mal. Wie siehst du denn die Zukunft, vor allem in deinem Arbeitsfeld in MV? Also entwickelt sich vielleicht auch irgendwie was Positives? Hast du einen positiven Ausblick? Hast du noch Hoffnung?
Es gab mal diesen ganz, ganz schönen Film Rise Up. Da hatte eine ostdeutsche Aktivistin gesagt, sie hat immer Hoffnung. Wenn sie keine Hoffnung hätte, wird sie sterben. Weißt du, ja, sie hat vollkommen recht, weil das war eine Zeit, da war Aktivismus und alles so ein paar Jahre her ein bisschen schwierig. Und sie hatte mich irgendwie abgeholt damit. Und ich habe immer Hoffnung. Ich habe immer noch Hoffnung. Und ich habe immer noch Hoffnung für Mecklenburg-Vorpommern. Ich lebe nämlich sehr, sehr gerne im Osten. Ich mag, auch wenn es viele Menschen gibt, die mögen diese Ostmentalität nicht so, ich mag sie, man weiß, wo man dran ist, also du weißt ganz genau, okay, ja, nein, und damit kenne ich richtig gut um und deswegen habe ich Hoffnung dafür und deswegen habe ich auch Hoffnung in meinem Berufsfeld bei Jugend spricht, weil auch da ist es so, man kriegt das innerhalb von ein paar Sekunden, wer hat Lust, wer nicht, du hast mich gefragt, den Podcast, wie kann das machen, das ist schön, wir machen ja auch bald andere Veranstaltungen und auch mit dem Interesse von Sabrina Repp, von der Politikerin auch und von so verschiedenen Initiativen und auch Vereinen und auch Zusammenkünfte, die uns sehr wohlgesonnen sind, gibt mir das einfach viel Hoffnung und ich weiß nicht, ob es auch im Sommer liegt. Ich finde, im Sommer ist Rostock und Mecklenburg-Vorpommern einfach wunderschön, dass es einfach nochmal gibt. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen ja in Richtung ja meinem Umkreis auch und auch mein Job, dass Menschen einfach sind, vor allen Dingen Menschen sind, die sind halt betroffen von der ganzen Sache, aber sie haben diesen Willen und die Stärke weiterzumachen. Das gibt mir richtig viel Stärke. Und auch wenn die Zeiten gerade wirklich sehr hart sind, sind die Kreise, in denen man ist, auch schon in denen man sich ja so begibt, die stärken sich gerade gegenseitig ganz, ganz doll und jeder achtet darauf, dass es dem anderen gut geht und auch ich kann mal eine kleine Pause machen, wenn ich gerade nicht kann mit dem Aktivismus, aber es geht trotzdem weiter. Ich glaube, das ist etwas, was gerade so ja herausposaunt und es gibt mir halt ganz, ganz viel Hoffnung dabei. Und wenn man sich fragt, okay, wie kann man denn Jugend spricht oder unsere Arbeit unterstützen, ja, dann kann ich immer nur sagen, ja, Followers, erzählt es weiter, kommt auf uns zu, wenn ihr eine Idee habt. Wenn ihr nicht eine Idee habt, vielleicht könnt ihr, wisst ihr, wer spenden kann. Also ich glaube, alles, was so in diese Richtung geht, das ist schon eine Hilfe für uns und wir freuen uns einfach über jedes Weitersagen und ja, das kann man machen.
Ja, oh, voll schön. Voll der gute Appell auch an die Zuhörenden. Und du hast es gerade schon kurz angeteasert. Wir machen ja eine Veranstaltung zusammen. Ja. Das kann ich ja schon mal sagen. Am 15. Oktober in der Halle vom Straßensport. Das ist ein Verein hier in Rostock. Und da gucken wir zusammen einen Film und diskutieren dann darüber. Und es gibt leckeres veganes Catering.
Absolut. Und ich finde es sehr, sehr schön, vor allen Dingen, weil es in Richtung Sport geht und alles und wir
zusammen sein, genau, zusammenbleiben.
Genau, genau. Und es wird eine ganz harmonische, ganz mauschige Veranstaltung mit Film gucken und Diskussion. Da freue ich mich drauf.
Ja, und der Titel der Veranstaltung ist Zusammenbleiben durch Bewegung. Mhm. Und das ist ja so eine kleine Anspielung auf Zusammenbewegen. Da bist du ja auch sehr aktiv. Vielleicht genau. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen zum Schluss.
Ja, genau. Also Zusammenbewegen hat, ja, wir treffen uns heute wieder genau hier vorne, vor deinem Studio draußen. Ja, also wir sind auch ganz, also ich bin persönlich aktiv, Jugend spricht auch mit dabei und auch ja du und Eine Welt Landesnetzwerk. Ja, und Zusammenbewegen ist halt einfach der Zusammenschluss von so vielen Menschen, um einfach gegen das, was gerade ist, anzukämpfen. Weil ja, die Politik reagiert auf eine starke Zivilgesellschaft und das formiert sich gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und dabei geht es halt wirklich einfach zu zeigen, was gibt es schon, wo könnt ihr euch irgendwie wenden. Ihr habt ein Bedürfnis, ihr habt eine Idee, dann fragt die Nächsten. Und ja, es geht einfach darum, dass die Menschen halt einfach sehen, was kann man hier in diesem Land machen und nicht die Hoffnung aufgeben. Und wenn eine Person eine neue Idee hat oder irgendwas einbringen möchte, dass diese Menschen wissen, ah, okay, es gibt diese Strukturen, ich kann mich da hinwenden. Und ja, Zusammenbewegen geht halt so richtig. Das ist die heiße Phase, weil Landtagswahlen stehen ja bald an. Und es sind viele coole Ideen. Also falls ihr mal irgendwo Gabi, die Eiswagen oder auch
Eiswagen,
ein Eiswagen.
Gibt es auch, ja.
Genau, die gibt es mit Hüpfburg.
Mit Hüpfburg, ja.
Genau, auf Kinderfesten, aber natürlich auch für alle darüber hinaus. Und bald auch der Heißluftballon.
Ja, da bin ich auch schon gespannt.
Genau.
Hab ich schon gehört.
Genau, also man sagt eigentlich so über 3000 Grad Festival. Ich weiß nicht, wer da ist, aber mir war so, dass es, glaube ich, da so die erste, dass der erste Fahrt gibt oder so. Aber ja, wird dann auch überall da, wo es ja gewollt und gewünscht wird dann da so ein Heißluftballon.
Ja. Ja, in dem Rahmen finden auf jeden Fall richtig viele coole Veranstaltungen und Aktionen statt und ganz viele Menschen aus MV sind da irgendwie aktiv, ne, aus unterschiedlichen Bereichen. Und ja, wenn ihr euch informieren wollt, wir packen die Links auf jeden Fall in die Shownotes. Und damit würde ich sagen, Vera, möchtest du noch irgendwas loswerden zum Schluss?
Ja, ich habe heute so viel geredet, aber ich glaube, was zum Schluss loswerden möchte, ist, ich glaube, egal wie es ist und egal wie gerade so die Zeiten ist und wie man selber und welche Überzeugung man hat in den kleinsten Detail und wir sind unterschiedlich und das ist auch richtig, dass wir individuell sind. Aber ich glaube, im Großen und Gesamten sollten wir immer darauf achten und gucken, was ist das gemeinsame Ziel? Was ist das, was uns verbindet? Und ich weiß, es klingt immer ein bisschen abgedroschen. Guck nicht auf die Unterschiede, auf die Gemeinsamkeiten. Aber ja, so ist es halt. Ich kann es halt anders sagen. So, aber es ist halt nun mal so, dass am Ende ist das, was uns verbindet, immer mehr, anstatt dass wir diese 1-5 Themen, wo wir nicht einer Meinung sind. Bei einer Wertestruktur sind wir alle sehr, sehr identisch gleich. Und ja, verlass nicht Mecklenburg-Vorpommern und gib dem Ganzen irgendwie noch bitte bleibt hier. Und gib dem Ganzen noch eine Chance. Also nicht nur im Sommer. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einen positiven Beitrag zu seinem Leben immer leistet, weil es kann eigentlich nur schlimmer werden. Und auch besser.
Oder besser.
Oder besser.
Hoffnung. Du hast sehr oft Hoffnung heute gesagt.
Ja, Hoffnung.
Das finde ich gut.
Hoffnung ist es wirklich. Es ist Hoffnung. Also wirklich, es ist, wie gesagt, es ist Hoffnung, auch wenn es ein bisschen spiri-mäßig, hippie-mäßig klingt oder sowas. Also es ist halt nur mal Hoffnung. Und ich glaube, man kann sich ja viel einbilden. Also sollten wir vielleicht uns alle einbilden, dass Deutschland in einem Jahr super demokratisch ist. Und ich finde einfach, Utopien sollten wieder gelebt werden.
Das sind gute Schlussworte auf jeden Fall. Und damit vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Ich danke dir.
Das war Global Lokal. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ein großes Dankeschön an Mera. Infos zu Meras Arbeit, zu unserer Veranstaltungsreihe Weltwechsel und zur Kampagne Zusammen bewegen findet ihr in den Shownotes. Diese Folge ist Teil des Projektes Klimagerechtigkeit, global gedacht und lokal verankert in MV. Was bedeutet für euch Klimagerechtigkeit? Schreibt uns gerne bei Instagram @einewelt_mv. Wir hören uns wieder am 14. September. Bis dahin, euch alles Gute.